WDR 3 Podcast. Forum.
Herzlich willkommen, ich bin Peter Grabowski, der kulturpolitische Reporter, und begrüße Sie zu einem Gespräch mit dem plakativen Titel »Die fetten Jahre sind vorbei«. Wir reden in der kommenden Stunde über die mindestens schwieriger werdende Finanzierung von Kultur in Nordrhein-Westfalen mit den drei Menschen, die dafür sozusagen qua Amt maximal berufen sind: die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Ina Brandes von der CDU, der Vorsitzende des Kulturrates NRW Lorenz Deutsch, ein Mitglied der Freien Demokraten, und der sozialdemokratische Kulturdezernent und Kämmerer der Stadt Dortmund Jörg Stüdemann, der auch dem Kulturausschuss im Nordrhein-Westfälischen Städtetag vorsitzt. Ich habe die Parteizugehörigkeiten lieber mal gleich zu Beginn erwähnt, weil das in einer Debatte wie heute auch schon mal Auswirkungen auf Argumentation und Gesprächsverlauf haben könnte. Frau Brandes, im Haushaltsentwurf der schwarz-grünen Landesregierung für das kommende Jahr fällt Ihr Kulturetat um 7,5 Millionen Euro geringer aus als der aktuelle, 315 statt 322 Millionen. Beginnen wir mal mit den direkten Konsequenzen. Wer kriegt deshalb 2024 weniger Geld als bisher?
Wir sind in der glücklichen Situation, darf ich sagen, dass wir in der Vergangenheit sehr gut gewirtschaftet haben. Sie wissen ja, dass in der letzten Legislaturperiode der Kulturhaushalt sehr stark angehoben werden konnte. Und es ist gelungen, von diesen Mitteln einiges in der sogenannten Stärkungsinitiative zu behalten. Und in dieser aus dieser Stärkungsinitiative heraus können wir jetzt auch die 7,5 Millionen nehmen, um die der Kulturhaushalt schrumpfen wird. Das heißt, wir sind glücklicherweise in der Situation, dass keine Programme und Projekte darunter leiden müssen.
Lorenz Deutsch ist im Juni als Nachfolger von Gerhard Baum Vorsitzender des Kulturrates NRW geworden, unter dessen Dach sich zahlreiche Verbände und Interessengruppen in insgesamt 7 Sektionen sammeln. Sie sind im Hauptberuf Universitätsdozent, seit 19 Jahren ehrenamtlich als sachkundiger Bürger im Kulturausschuss Ihrer Heimatstadt Köln und waren von 2017 bis 2022 als Landtagsabgeordneter in Düsseldorf auch kulturpolitischer Sprecher Ihrer Partei, zu der Zeit in einer Regierung mit der CDU. Herr Deutsch, kann ein nominelles Minus von 7,5 Millionen Euro im Landeskulturetat tatsächlich doch gar nicht weniger Geld für die Kultur im Land sein, wie die Ministerin sagt?
Ja, da kann man tatsächlich Fragezeichen hinterstellen, die Ihre Frage schon ein bisschen provoziert. Und zwar deswegen, weil wir ja besondere Rahmenbedingungen haben. Also wir haben ja Zeiten, in denen wir über Lohnsteigerungen, allgemeine Inflation, insbesondere Energiekostensteigerungen mit gleichbleibenden Förderhöhen tatsächlich sinkende Spielräume sehen werden. Also das heißt, auch die einfache Fortschreibung der Ansätze, wie sie jetzt erfreulicherweise, muss man sagen, erstmal sieht, wird bedeuten, dass die Spielräume sinken. Deswegen wäre es schon wichtig, dass man jedenfalls im Umfang dieser Kostensteigerung vielleicht doch noch Kompensationen findet. Das wäre ein Wunsch des Kulturrates, um insbesondere in der freien Szene diese Auswirkungen reduzieren zu können, die im Zweifel in der Reduktion, was heißt im Zweifel, die relativ sicher in der Reduktion vom Programm enden würden, weil natürlich Strukturaufstellungen erstmal fortgeführt werden und die Kostensteigerungen fressen dann den Programmteil auf. Und das wäre sozusagen der sichtbare Teil der Kultur, das, was sozusagen das Publikum von unseren Fördermaßnahmen hat.
Dritte Perspektive, Jörg Stüdemann ist in Dortmund, wo Ina Brandes übrigens ihren Wahlkreis hat, Kulturdezernent und Kämmerer, also für Kultur und Finanzen der Stadt verantwortlich. Herr Stüdemann, die Koalition von CDU und Grünen im Landtag hat noch im Juni 2022, da lief der Krieg in der Ukraine bereits seit 4 Monaten. Energiepreise und Inflation waren schon in schwindelnde Höhen gestiegen. In ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, so wie die Vorgängerregierung auch, den Kulturetat binnen 5 Jahren um 50% zu steigern. Nur ein Jahr später ist aus diesem versprochenen Plus ein Minus geworden. Welches Signal sendet das aus Ihrer Sicht an die Städte im Land, denen es in vielen Fällen finanziell noch viel schlechter geht?
Naja, einmal kann man akzeptieren und nachvollziehen, dass wir in einer anderen Gesamtkonstellation Politik machen müssen, auf Landes-, auf Bundes-, auf kommunaler Ebene. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir natürlich, so ähnlich wie Herr Deutsch es gerade gesagt hat, versuchen, größere Schäden zu verhindern. Unser Hauptproblem als Städte und Gemeinden des Landes ist ja nicht, dass wir jetzt an der Kulturkofinanzierung kranken, sondern wie sieht die Flüchtlingsfinanzierung im Land aus? Wie sieht das Kinderbildungsgesetz aus in seiner finanziellen Ausstattung? Wie sehen die Schlüsselzuweisungen für Städte und Gemeinden aus nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz? Da werden die großen Budgetanteile bewegt. Was ich allerdings gleich interpretiere wie der Vorsitzende des Kulturrates, ist, dass die Sensibilität und natürlich auch die Vulnerabilität der freien Kunst- und Kulturszene am stärksten ist. In solchen Situationen ist immer so. Und insofern müssten wir alle unsere Anstrengungen dahin richten, dass wir also versuchen, in den Bereichen der Theater, der Tanzszene, der bildenden Künste, der Literatur etc. pp., also der Chormusik, du kannst hingucken, wo du willst, dass wir da also größere Einschläge und größere Beschädigungen gemeinschaftlich verhindern.
Frau Brandes nickt, das können Sie jetzt am Radio nicht sehen. Ich will mal auf die 3 Punkte kommen oder vielleicht 2,5, die Sie schon angesprochen haben, Herr Deutsch, Frau Brandes. Es wird im nächsten Jahr erhebliche Tarifsteigerungen geben im öffentlichen Dienst und vor allem in dem sogenannten NV-Bühne, diesem Normalvertrag, der für die Bühnenangehörigen, die Kreativen sozusagen gilt. Die Inflation hatte eine Höhe erreicht, die jetzt ein bisschen abgesenkt ist, aber nichtsdestoweniger trotz schlägt die natürlich auf das, was ich jetzt mal so kulturelle Kaufkraft der Institutionen nenne, vollkommen durch. Wir haben vor 2 Wochen oder 3 die Präsentation des Spielplans der Landestheater gehabt. Das sind Bühnen, die mehr als 50% ihrer Aufführungen außerhalb des eigenen Hauses zeigen, also wahnsinnig viel unterwegs sind und dementsprechend Mobilitätskosten haben, die jetzt alle auf diese Art und Weise so nicht ausgeglichen werden können. Was denken Sie, wie sich verhindern lässt, dass, so wie Lorenz Deutsch beschrieben hat, das unmittelbar auf Programm und Angebot durchschlägt?
Ja, mir ist sehr wichtig, dass wir sozusagen das Fundament unserer ja sehr reichhaltigen und breiten Kulturlandschaft in Nordrhein-Westfalen gut finanzieren und gut durch diese Krise bringen. Und ich glaube, darüber sind wir uns auch alle einig, dass das unser gemeinsames Ziel und Interesse sein muss. Und deswegen sind wir als Land im Moment in Gesprächen. Das ist ja bei fast allen unseren Förderungen und auch institutionellen Zahlungen so, dass wir in gemeinschaftlicher Finanzierung mit der kommunalen Ebene, mit Landschaftsverbänden unterwegs sind. Es ist ja fast immer eine gemeinsame Wahrnehmung von Aufgaben, die wir da haben. Und wir besprechen jetzt gerade in allen Einzelfällen, was wir tun können, um diese Mehrkosten, die natürlich vor allen Dingen aus den Tarifsteigerungen, die Sie ja beschrieben haben, kommen, so gut es geht abzufedern. Mein Interesse ist natürlich, dass wir das immer im Gleichschritt und untergehakt tun, dass alle diejenigen, die jeweils an der Finanzierung einer solchen Institution beteiligt sind, auch ihren Anteil tragen. Wir als Land sind dazu bereit.
Das heißt aber konkret, dass Sie mit den noch vorhandenen Mitteln aus dem Stärkungspakt sagen würden, da können wir da reingehen, wenn die anderen sich bereit erklären, auch mitzumachen.
Genau so ist es.
Beruhigt Sie das, Herr Deutsch?
Das ist erstmal ein gutes Signal, aber ich möchte doch noch mal ein bisschen grundsätzlich auf die Situation zugehen. Sie haben die Sendung ja interessant betitelt, die fetten Jahre sind vorbei. Ich würde schon mal ein Fragezeichen dahinter setzen, ob das überhaupt fette Jahre waren. Ich würde sagen, das waren eigentlich Aufholjahre. Das waren so Aufpäppeljahre aus einer Unterernährung heraus. In absoluten Zahlen, also 2017 war der Kulturetat mal bei ca. 200 Millionen Euro. Ist schon, wenn es um die Gesamtfinanzierung der Kultur geht, und da sind ja so Institutionen wie das D-Haus in Düsseldorf, das ist Theater institutionell dabei, die Kunstsammlung, also sehr viel auch festgelegtes Geld. Am Ende ist das wenig. Das hat man aufgestockt jetzt auf irgendwie 320 Millionen circa und der Prozess müsste eigentlich weitergehen. Die Erkenntnis davon ist, glaube ich, der Niederschlag im Koalitionsvertrag. Das hat man auch gesehen, als man den abgeschlossen hat, dass der Weg eigentlich fortgesetzt werden muss. Deswegen ist das jetzt bitter. Herr Stüdemann hat gesagt, klar, die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Das sind, glaube ich, auch alle bereit anzuerkennen. Man könnte es nicht so tun, als wären wir völlig in der Blase. Aber es geht eben darum, dass man den Pfad nicht ganz verlässt und irgendwie den Rückwärtsgang einlegt. Und Herr Stüdemann hat ja was Interessantes gesagt. Die Kommunen gucken gar nicht so sehr auf diese Kofinanzierung, weil sie mit ganz anderem Brocken zu tun hat. Ich würde das Argument rumdrehen. Es ist so wenig Geld in der Kulturfinanzierung drin, dass man das gar nicht so scharf stellen muss von kommunaler Seite. Umgekehrt, an diesem kleinen Volumen kann man eben auch große Schäden verursachen.
Jetzt sind Sie ja, Frau Brandes, eine rhetorisch starke, international verhandlungserfahrene Frau. Warum ist es Ihnen bei einer insgesamt 7%igen Steigerung des Gesamtlandeshaushaltes nicht gelungen, neben der Ausnahme Schule, Bildung und dem Familien-, Jugend-, Integration-, Geflüchteteministerium von Frau Paul auch für die Kultur, die ja so vulnerabel ist, eine Ausnahme durchzusetzen?
Wir sind in der Landesregierung sehr fair, sehr offen und sehr transparent miteinander umgegangen. Und wir haben uns entschieden, dass Kinder und Jugendliche uns am wichtigsten sind. Es klingt ein bisschen nach Politikerplattitüde, aber Kinder und Jugendliche sind ja tatsächlich die Zukunft dieses Landes. Und es ist uns wichtig, dass wir dort einen Schwerpunkt setzen und dass sich die Kinder und Jugendlichen und damit eben auch die Familien in Nordrhein-Westfalen auf uns verlassen können. Es war aber klar, dass wenn wir diesen Schwerpunkt setzen, kein finanzieller Spielraum da sein würde für weitere Ausnahmen von den Sparauflagen, die dann alle anderen Politikbereiche gleichermaßen treffen, auch im selben prozentualen Anteil vom Haushaltsansatz. Und das finde ich dann auch fair, wenn man so damit umgeht, gemeinsam diesen Beschluss zu fassen, zu sagen, das ist, die Kinder und Jugendlichen sind diejenigen, die uns am wichtigsten sind. Aber alle anderen müssen einen Beitrag leisten, damit wir uns das erlauben können.
Dann kommen wir mal auf den Verlässlichkeitsaspekt, der ja in diesem Koalitionsvertrag steckt. Da steht explizit drin, Sie wollen den Haushalt binnen 5 Jahren um 50% erhöhen von den von Herrn Deutsch gerade angesprochenen knapp 315 Millionen oder 16 waren es, glaube ich, als Sie ausgestiegen sind, auf dann mindestens 460 wären das gewesen. Das ist ja ein Versprechen, das man nicht einfach so in so einen Koalitionsvertrag schreibt, auch wenn Sie es vermutlich nicht persönlich da reingeschrieben haben. Was ist denn mit der Verlässlichkeit?
Ich bin der Auffassung, dass die Menschen Anspruch darauf haben, dass wir Politik auf der Basis von Fakten, von Tatsachen, von aktuellen Verhältnissen machen und sich daraus auch die Verlässlichkeit und die Glaubwürdigkeit ergibt. Und als dieser Koalitionsvertrag verhandelt und unterschrieben worden ist, wussten wir tatsächlich nicht mal in Ansätzen, wie hart uns die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine treffen würden. Die Konsequenzen, die daraus inzwischen entstanden sind und die natürlich die öffentlichen Haushalte sehr belasten, wie wir alle wissen, waren zu dem Zeitpunkt in keiner Weise absehbar. Deswegen sind wir jetzt gezwungen, unter den Rahmenbedingungen, die wir aktuell haben, zu handeln und zu entscheiden. Und das gilt auch für die Kulturpolitik.
Dann kommen wir mal zu dem, was das konkret auf längere Sicht heißen könnte. Ich habe es gerade gesagt, Ihr Kulturetat sollte bis 2027 um 50%, das wären mindestens 150 Millionen Euro, steigen. Angekündigt war das als linearer Aufwuchs von 30 Millionen jährlich. 2023 waren es dann 5,6 Millionen. 2024 ist das bereits besprochene Minus von 7,5 Millionen avisiert. Per Saldo liegen sie also mittlerweile 62 Millionen hinter Plan. Der Kulturrat NRW und viele Verbände der freien Szene fürchten deshalb vor allem um ein in vielerlei Hinsicht bedeutendes Vorhaben, die Einführung der im Kulturgesetzbuch verankerten Honoraruntergrenzen für Projekte mit Landesförderung. Können Sie der Kultur in NRW diese Sorge definitiv nehmen?
Die Einführung der Honoraruntergrenzen für freischaffende Künstlerinnen und Künstler ist ein sehr wichtiges Vorhaben. Wir haben alle während der Corona-Pandemie schmerzhaft gelernt, dass Künstlerinnen und Künstler in Deutschland diejenige Berufsgruppe ist, die am schlechtesten, am wenigsten sozial abgesichert ist in verschiedenerlei Hinsicht. Das gilt auch zum Beispiel für das, was die Künstlersozialkasse abdeckt. Das gilt aber tatsächlich auch für die Honorare. Und deswegen hat man sich aus meiner Sicht völlig zu Recht in der letzten Legislaturperiode dafür entschieden, Honoraruntergrenzen einzuführen. Zunächst mal für Projekte, die mit Landesgeld finanziert werden. Aber die Claudia Roth hat ja auch inzwischen gesagt, dass auch der Bund zukünftig Honoraruntergrenzen einführen will für bundesfinanzierte Projekte. Und das finde ich auch sehr wichtig. Wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen eine Kommission gegründet, an der der Kulturrat natürlich beteiligt ist, an der die kommunalen Spitzenverbände beteiligt sind, weil wir ja, wie gesagt, in der Förderung unserer Programme und Projekte praktisch immer gemeinsam unterwegs sind und wir deswegen einen Konsens darüber brauchen, wie wir die Honoraruntergrenzen so gut wie möglich einführen können. Diese Kommission tagt jetzt, wird sich über die Höhe der Honoraruntergrenzen verständigen und auch über die Art und Weise, wie wir in die Umsetzung kommen. Unser Ziel ist, 2024 damit zu beginnen.
Herr Stüdemann, der Kommunalisierungsgrad, also der Anteil, den Städte und Gemeinden an der Kulturförderung insgesamt tragen, liegt in NRW bei über 70%, in manchen Großstädten bei über 80%. Das gilt auch für die Förderung der freien Szene, also freiberufliche KünstlerInnen aller Sparten, die ihre Aufführungen, Konzerte, Kunstwerke vor allem durch zeitlich befristete Projektförderungen finanzieren. In vielen dieser Projekte steckt Geld vom Land und der jeweiligen Stadt oder Gemeinde vor Ort. Wenn das Land künftig Honoraruntergrenzen überall da verbindlich vorschreibt, wo es mitfördert, was bedeutet das für Ihren Kulturetat in Dortmund?
Ja, wenn wir jetzt in einer Situation hoher Krisenbehaftetheit Regelwerke miteinander besprechen, die in der Tat zu einer existenzielleren, besseren Lage der Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffenden insgesamt beitragen, dann muss, glaube ich, auch gesehen werden, dass es für einen nicht unwesentlichen Teil der Städte und Gemeinden wahnsinnig schwierig wird, diesen Weg mitzugehen. Das hängt damit zusammen, dass wir erwarten, dass ungefähr 30-40% der Städte und Gemeinden in die Haushaltskonsolidierung oder Haushaltssicherung im nächsten Jahr marschieren. Wir haben also fast wieder eine Lage, die vergleichbar ist wie nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008-2009. Und dann entspannt sich ja ein ganzes Folterwerkzeug der Kommunalaufsichten in den Bezirksregierungen, wonach ja mit sehr rabiaten Verfahren den Kommunen dann das Einsparen verordnet wird. Und dieser Prozess und diese Stimmungslage, die da ist, führt nämlich dazu, dass dann gerade im Bereich von freier Kunst- und Kulturförderung in Fördersystemen gesagt wird, also das können wir uns im Moment gar nicht vorstellen, nicht leisten. Hier wird euch dann auch eine Kofinanzierung untersagt, also spart es bitte ein. Und das befürchte ich hier eben auch, dass wir auf der einen Seite, ich bin voll und ganz für Honoraruntergrenzen, nicht falsch verstehen, aber dass wir einen Diskurs weiterführen, als sei so gut wie nichts geschehen und im selben Atemzug ist fast die Hälfte der ganzen betroffenen Städte und Gemeinden wird in den nächsten Jahren nicht mehr in der Lage sein, dieses Gespräch mitzuführen, weil sie sich mit ganz anderen Fragestellungen herumschlagen. Es ist, glaube ich, redlich, wenn wir anfangen, kulturpolitische Transformationen, die notwendig sind, auch so zu besprechen, dass diejenigen, die in einer schwierigen Lage sein werden, auch noch mithalten können. Sonst kriegen wir ja eine Ungleichbehandlung in Nordrhein-Westfalen, die sich gewaschen hat.
Ne? Ich will die Frage mal ein bisschen auf den Vorsitzenden des Kulturrates zuspitzen. Diese Mindestgagen, Herr Deutsch, das ist ja im NRW ein Kulturgesetzbuch so verankert, sollen sich an den Empfehlungen der Fachverbände der einzelnen Kunstsparten orientieren, die ja größtenteils bei Ihnen versammelt sind, also vor allem der bildenden Kunst und der Musik, des Theaters und der Literatur in den Kulturverwaltungen, auch im Haus von Frau Brandes. Schätzt man das projektgeförderte Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Aufführungen etc. bis zu 30% mehr Kosten werden im Einzelfall, wenn diese Honoraruntergrenzen kommen. Wenn die Töpfe, aus denen das bezahlt werden muss, wir haben das gerade gehört, aber nicht mitwachsen, Der Etat von Frau Brandes sinkt um 2,4%, der von Claudia Roth, die das jetzt auch verkündet hat, immerhin um 10%. Dann kann mit demselben Geld wie vorher ja nur 30% weniger Kunst gemacht werden. Muss man das vielleicht in Kauf nehmen?
Also bei der Diskussion um die Honoraruntergrenzen macht es ja auch nochmal Sinn, sich zu überlegen, wieso kommt das Thema eigentlich? Das ist ja jetzt auch nicht einfach irgendwie so eine spinnerte Idee, die es irgendwie nochmal schwieriger macht, sondern das ist ja Erkenntnissen geschuldet, die spätestens mit der Corona-Krise irgendwie so richtig das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, aber eigentlich wussten vorher ja schon eigentlich alle längst, dass also Honorare im Kulturbereich, insbesondere in der freien Szene, zum Rotwerden niedrig sind. Ja, das läuft über weite Strecken, auch über so eingeübte Praktiken im Prinzip der Selbstausbeutung. Ja, also wir nehmen das als Besucher im freien Theater, im Tanz und so irgendwie billigend mit in Kauf, dass die Leute das ja so gerne machen, dass sie das auch zu den niedrigen Gagen machen. Und da ist doch jetzt die Erkenntnis gereift, dass das nicht das richtige Verfahren sein kann, sondern dass man einfach zu einer anständigen Bezahlung orientiert an Untergrenzen kommen muss. Und das ist auch nicht irgendwie jetzt so ein Sahnehäubchen auf der Torte, sondern ich würde sagen, das ist eigentlich, ist das der Boden der Torte. Ja, da muss man schon ran und diesem, ich würde schon einen Skandal nennen, wie da bezahlt wird, mal den gar ausmachen. Wir haben ja Signale auch von der Landesregierung, dass man dieses Projekt unterstützt. Ehrlich gesagt ist auch gar nicht richtig eine Alternative da. Es hat Gesetzeskraft. Also das Land ist verpflichtet, das zu tun. Insofern ist da auch nur bedingter Spielraum. Aber es wird ja aktiv angenommen als Aufgabe und das ist gut so. Die Kommission hat angefangen zu arbeiten und da werden wir zu was kommen. Und das ist gut und richtig so, dass wir das machen. Die Frage ist natürlich, wie viel werden wir dann am Ende in der Praxis, in der Produktion von Kultur davon sehen, wenn die insgesamt viel weniger wird? Also das nicht irgendwie die Erkenntnis, ihr hättet viel besser bezahlt werden können, wenn wir das überhaupt noch hätten fördern können. Das ist ja irgendwie auch keine befriedigende Situation. Deswegen würde ich nochmal den Appell richten, also angesichts der sehr überschaubaren Größe der Finanzbedarfe, die da sind, ob man da nicht doch sagen kann, also wir haben es hier mit einem Bereich zu tun, der vielleicht mit einer respektablen Gleichbehandlung über alle Ressorts am Ende schlechter behandelt ist, weil er so schnell mit dem Rücken an der Wand steht. Deswegen habe ich eben gesagt, die fetten Jahre waren gar keine, sondern es ist immer noch eine wahnsinnig dünne Finanzierung. Und da richtet man eben mit ziemlich kleinen Einsparungen großen Schaden an. Und da habe ich irgendwie immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man da nochmal in allen Ecken dieses Haushaltes sucht und dann am Ende noch eine Kompensation findet.
Ich gebe die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, an die Ministerin weiter. Sie haben uns gerade geschildert, wie der, sagen wir mal, Entscheidungsprozess im Kabinett gewesen ist, das und warum der Kulturetat von diesen Einsparvorgaben nicht ausgenommen worden ist und da nicht nur alle am Tisch, sondern auch draußen alle davon ausgehen, dass sie wie eine Löwin gekämpft haben, die Kultur so hoch wie möglich zu halten, hatte ich jetzt den Eindruck, von dieser Option, dass da sich doch noch Geld in diesem Ausmaße findet, ist nicht mehr so viel übergeblieben. Muss man dann, wenn man das tatsächlich so wichtig findet, die Menschen, die Kultur machen, auch angemessen zu bezahlen und die Etats dabei nicht steigen, in den sauren Apfel beißen und sagen, dann müssen wir halt weniger machen mit vernünftigen Honoraren.
Unser Ziel ist im Moment für das Jahr 2024 und so ist es auch besprochen mit der Kommission, die sich jetzt um die Einführung der Mindesthonorare kümmert, dass wir einen Einstieg in die Mindesthonorare finden, der nicht zulasten der Gesamtzahl und des Gesamtumfangs der Programme und Projekte geht, die wir machen. Wir haben noch Mittel in der Stärkungsinitiative. Wir werden auch aus diesem Haushaltsjahr mit weiteren Mitteln rauskommen, weil nicht alles das abfließt, was wir der Kulturlandschaft Nordrhein-Westfalens zur Verfügung gestellt haben. Das ist übrigens ein normaler Vorgang, dass das so ist. Das heißt, wir werden in 24 dafür Spielräume haben, den Einstieg in die Mindesthonorare zu finden, ohne dass wir am Umfang, aus Landessicht zumindest, am Umfang der Projekte und der Programme kürzen müssen. Das ist mir auch für die Akzeptanz dieses Themas extrem wichtig, denn wir sind uns ja eben alle darüber einig, und Herr Deutsch hat das ja gerade auch richtig gesagt, das ist ja keine Spinnerei, sondern es geht tatsächlich darum, dass Künstlerinnen und Künstler, die Vollzeit mit ihrer Arbeit nachgehen, von dieser Tätigkeit auch leben können müssen. Das finde ich einfach auch ein wichtiges politisches Anliegen, und ich finde, wir haben als Kulturpolitiker auch die Verpflichtung, uns darum zu kümmern, dass das geht. Und das tun wir jetzt auch.
Ich möchte das Stichwort, das Lorenz Deutsch gerade in das Gespräch gebracht hat, dass er an diese Wendung von den fetten Jahren nicht glaubt, mal aufgreifen und denjenigen am Tisch fragen, der in diesem Politikfeld am längsten dabei ist. Herr Stüdemann, was ist eigentlich in den letzten mindestens 30, vermutlich aber ja sogar 40 Jahren, ne? Sie haben irgendwann mal eine Zeche besetzt und sind in einer anderen, dann glaube ich, der erste festangestellte Mitarbeiter gewesen. Was ist da eigentlich schiefgelaufen bei dem strukturellen Aufbau oder auch nur in Anführungszeichen der strukturellen Absicherung der im Kultursektor Erwerbstätigen? Weil also gerade in diesem Bundesland, das Ewigkeiten sozialdemokratisch regiert worden ist, mit starken Gewerkschaften, in dem immer darauf geachtet worden ist, dass alle, die festangestellt waren, auf jeden Fall zu sehr guten Tarifen regulär bezahlt und auch darüber hinaus abgesichert wurden, ist, Lorenz Deutsch hat das gerade einen Skandal genannt, faktisch ja Folgendes passiert: Die intrinsisch motivierten Kulturschaffenden, die machen das halt schon aus eigenem Antrieb, die brauchen eigentlich kein Geld. Ist das so der Grundgedanke gewesen oder lag es an anderen Gründen?
Naja, es gibt ja sehr schöne Beschreibungen, wie sich unsere Kulturtopographie über die Jahrzehnte jetzt doch verändert hat und sehr viel quantitativ, sehr viel größer geworden ist, pluraler geworden ist, sehr viel Menschen, die hinzugetreten sind. Erst nach und nach hat ja in den Stadtgesellschaften ein Prozess eingesetzt, dass es eine Akzeptanz gab für frei organisierte Kulturbereiche. Die gab es in den 70er Jahren so gut wie gar nicht, in den 80er Jahren auch nur sehr mühselig erkämpft und erstritten. Und man kann sagen, ab den 90er Jahren nimmt das Bewusstsein in der Stadtgesellschaft, auch in der gewählten Ratspolitik, dann seinen Siegeszug, dass die selbst frei organisierten Bereiche, die Institute, die da geführt werden, die Galerien, die Studios und Labore und die Theater und Musikhäuser, dass sie wesentlicher Bestandteil des Kulturlebens einer großen Stadt sind. Jetzt in den letzten Jahren hat es ja nochmal eine Transformation oder nochmal einen Paradigmenwechsel gegeben, in dem eben auch Clubkultur, Musikkultur, populäre und subkulturelle Popkultur akzeptiert worden ist, auf der Bundesebene erst einmal, dann aber doch auch in vielen Erklärungen auf Landes- oder auf kommunaler Ebene. Also unser Verständnis hat sich im Laufe der Jahre verändert, und damit ist natürlich dann auch kulturgeschichtlich, kann man, und stadtgeschichtlich sagen, auch ein Bewusstsein gewachsen, dass diejenigen, die da künstlerisch produktiv sind in den Instituten und in diesen Prozessen, dass die auch ein Anrecht haben müssten, eine anständige Bezahlung zu erhalten. Auch das war früher so gut wie kein Gesprächsgegenstand. Nicht? Der Künstler, die Künstlerin war arm und sollte irgendwie über die Runden kommen. Vielmehr hat man sich darüber nicht Gedanken gemacht. Das geht eigentlich erst mit der Enquete-Kommission los, wo das erste Mal die soziale Lage der Künste abgefragt worden ist, und mit der Gründung der Künstlersozialkasse und der Auswertung, der jährlichen Auswertung der Lebens- und Arbeitssituation von Künstlerinnen und Künstlern im freien Bereich. Also vorwerfen kann man das eigentlich im Prozess niemand so richtig. Man konnte feststellen, dass es früher hätte sich verändern müssen, die Einstellungsmuster. Und auch das politische Handeln, das konzidiere ich gerne. Also ich glaube, das wäre sozusagen der Pfad. Also es wächst insgesamt ein Bewusstsein in der Stadtgesellschaft über eine lange Etappe und eine höhere Wertschätzung für die freien Künste.
Herr Deutsch, wenn sich in diesem Prozess, den Jörg Stüdemann gerade geschildert hat, die Gewichte verändern innerhalb der Kulturlandschaft insgesamt, was erwarten Sie denn dann von einer Landesregierung, wie sich die Prioritäten innerhalb der Kulturförderung und der Absicherung verändern. Denn dann müsste man ja hergehen und sagen, wir brauchen noch, gerade in diesem Bereich der Städte, ganz anders prägt als vor 50 Jahren, da gab es das nämlich noch gar nicht, sowohl für die freie Szene als auch für die Soziokultur, ganz andere strukturelle Mechanismen, um dafür zu sorgen, dass diese Menschen in 20 oder 30 Jahren, die da jetzt einsteigen, nicht auch wieder in die Altersarmut rutschen.
Ja, das ist absolut richtig und ich würde die Analyse von Herrn Stödemann absolut unterstreichen. Das ist sozusagen der historische Werdegang. Und ich weiß nicht, ob es daher rührt oder ob es nicht schon eine grundlegende Mentalität ist. Wir haben in Deutschland ein wirklich unterentwickeltes Bewusstsein für Freiberuflichkeit. Also an sich sind unsere ganzen Absicherungssysteme, ist das darauf gebaut, dass Erwerb im Rahmen von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung abläuft. Und dass eigentlich andere Formen nur bedingt vorgesehen sind, das konnte man in der Corona-Krise super sehen. Nämlich, es wurde die Kurzarbeit diskutiert. Das ist das Auffanginstrument für die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Da wurde der Abstand zum Netto nochmal verkürzt, damit das nicht so hart wird. Ja, also es wurde nochmal etwas besser ausgepolstert. Und für die vielen freien Berufe, und da rede ich jetzt nicht nur über Künstlerinnen und Künstler, sondern das ging wirklich quer durch die freien Berufe, die erste Corona-Hilfe, die ausgezahlt wurde, war ja ein Ausdruck der Hilflosigkeit gegenüber dieser Form von Erwerbstätigkeit. Weil es hieß nach kurzen Unsicherheiten, ja, diese, es waren 9.000 Euro, dürfen nur für Betriebskosten verwendet werden, auf keinen Fall für Lebensunterhalt. Vollkommen an der Realität von Freiberuflern vorbeigehend. Und da konnte man was sehen, nämlich dass das eigentlich, was soziale Absicherungen angeht, eine Erwerbsexistenzform ist, die gar nicht so richtig vorgesehen ist. Scheinbar, ja, dass man damit irgendwie fremdelt. Das ist insofern auch für viele Freiberufler okay, die sagen, okay, wir machen das, wenn sie in Berufen unterwegs sind, mit denen man gut verdienen kann. Und wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, im Kultursektor ist das mal definitiv nicht der Fall. Da wird sehr, sehr wenig verdient. Die KSKA-Erhebungen zeigen das ja. Das sind so durchschnittliche Jahreseinkommen von 13.000 bis 17.000 Euro brutto. Brutto. Ja? Also damit macht man keine Sprünge. Insbesondere macht man damit keine Versicherung und macht man keine Altersvorsorge. Und das fällt ja dann den öffentlichen Kassen auch irgendwann wieder auf die Füße. Also das ist in jeder Hinsicht ist das eine Fehlprogrammierung. Und da müsste man ganz grundsätzlich ran. Ich weiß, im Kulturausschuss im Landtag hat man jetzt über die Möglichkeiten einer Altersvorsorge gesprochen, mit der KSK oder in anderen Bereichen. Also wir haben an der Stelle viele, viele Themen. Aber es kommt eben auch darauf an, dass man das, was da also erfreulicherweise ja so gewachsen ist in den Städten und sie so bereichert, dass man das auch so unterstützt, dass das überlebensfähig ist, dann aber bitte auch unter Bedingungen, die uns nicht alle hier erröten lassen.
Ich würde das gerne noch ergänzen und unterstützen, wenn ich darf, weil ich das sehr richtig finde, was Herr Deutsch gerade gesagt hat. Und es ist in der Tat so, das haben Sie ja auch gerade erwähnt, dass wir uns politisch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, weil es natürlich während Corona so offensichtlich geworden ist. Wir wussten alle irgendwie auch vorher schon, dass die Verdienstverhältnisse und die soziale Absicherung von freischaffenden Künstlern nicht da ist, wo wir das als Gesellschaft gerne haben möchten in unserer Verantwortung. Aber Corona hat es natürlich ganz besonders offenkundig gemacht. Und wir haben als Kulturministerinnen und Minister der Länder dazu auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, um besser zu verstehen, wie wir Künstlerinnen und Künstler gerade absichern können in solchen Phasen, in denen vorübergehend sozusagen kein Einkommen da ist. Und das ist ja das, was Sie gerade auch beschrieben haben, was für alle abhängig Beschäftigten während der Krise eben mit Kurzarbeitergeld erledigt worden ist sozusagen. Und so ein Instrument gibt es eben für Künstlerinnen und Künstler nicht. Und da ist rausgekommen bei diesem Gutachten ganz klar, dass man sich dafür ausspricht, eine dritte Säule in der Künstlersozialkasse zu schaffen, in der wir Künstlerinnen und Künstler gegen solche Erwerbsausfälle absichern. Das besprechen wir jetzt auch im Oktober nochmal beim kulturpolitischen Spitzengespräch im Kanzleramt mit Claudia Roth, wie wir bei dem Thema jetzt weitergehen. Zuständigkeit ist im Bundesarbeitsministerium. Dann hat natürlich der Finanzminister dazu auch noch eine Meinung, wie wir alle wissen. Das ist aber wirklich, ich bin völlig bei Ihnen, Herr Deutsch, ein extrem wichtiges Thema, dass wir das einmal als Gesellschaft gelöst kriegen, weil es uns wirklich auch sozusagen strukturell in der Kultur behindert und ich finde eben auch wirklich angesichts des Wohlstandes unseres Landes einfach nicht angemessen ist. Und da ist es aber wichtig, dass wir alle gemeinsam uns dafür einsetzen. Da kann ich nur darum bitten, dass wir da im Schulterschluss unterwegs sind. Ich werde das dafür tun, was ich tun kann, weil wir es den Künstlerinnen und Künstlern einfach schuldig sind.
Frau Brandes, solange wir jetzt ernsthafter über die tiefen Strukturen, Kulturetat, mögliche Herausforderungen auf finanzieller Ebene jedenfalls sprechen, haben Sie immer zu mir gesagt, ich sehe es als Priorität, dass das, was wir machen, auskömmlich finanziert ist. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht, wenn wir bei aktuell nicht nur nicht gleichbleibenden, sondern sinkenden Etats und wachsenden Kosten die Angebotspalette aufrechterhalten wollen? Muss dann priorisiert werden und im Zweifel auch mal was gelassen?
Also Sie haben ja gerade darauf angesprochen, wie wir uns darüber normalerweise unterhalten. Und ich sage ja immer, mir ist wichtig, dass wir das Fundament vernünftig finanzieren. Und deswegen habe ich ja auch zum Beispiel vorhin gesagt, dass wir uns an den Mehrkosten für die Tarifabschlüsse beteiligen werden in dem Umfang, in dem wir als Land sozusagen dafür zuständig sind. Weil ich eben sage, zunächst mal ist wichtig, dass das, was da ist, die Einrichtungen, die da sind, die eben das ganze kulturelle Angebot in Nordrhein-Westfalen bieten, dass die vernünftig finanziert sind. Und das ist aus meiner Sicht wichtiger, als dass wir uns immer noch mal wieder neue, auch vielleicht kurzfristige Programme ausdenken. Die kommen häufig denselben Menschen zugute, sind aber eben deutlich weniger nachhaltig in ihrer Wirkung. Und mir ist es eben wichtig, dass man so stabil wie möglich überall dort hilft, wo Kultur dauerhaft gesichert und angeboten wird.
Daraus ergeben sich ja weitere Fragen. Herr Stüdemann, Sie wollen in Dortmund eine junge Bühne neu bauen und das Schauspielhaus mindestens sanieren, das jetzt schon seit 70 Jahren in einem Haus sitzt, das 1953 als Interim in Betrieb genommen wurde. Da regnet es an vielen Stellen rein, unter anderem regnet es auf die Bühne. Das fallen Betonteile von der Decke. Im Frühjahr mussten Kammerjäger Kakerlaken rausjagen. Ist das alles noch finanzierbar, wenn Dortmund bald die noch ausgelagerten Pandemie- und Kriegsfolgekostenkredite abbezahlen muss, die Inflation steigt, die Steuereinnahmen aber nicht und das Land ihnen dann in der Kultur auch noch Mindesthonorare schenkt?
Ja, da kann man nur heulen. Nein, also jetzt gibt es ja ein paar Aufgaben, die musst du so oder so lösen. Also das Theater ist nicht das einzige Thema. Unser Stadtarchiv muss anders untergebracht werden. Wir haben ein Museum, das hochsanierungsbedürftig ist. Das Theater, wie Sie schön sagten, 70 Jahre. Also mit dem Betonbröseln, nur dass die Hörerinnen und Hörer nicht einen Schock bekommen und nicht mehr wagen, das Haus zu betreten. Es handelt sich sozusagen um zigarettengroße Teile, die auf die Bühne gerasselt sind vor 2 Jahren. Ich möchte eigentlich auf was anderes hinaus. Wir müssen, glaube ich, neu, also in verschiedenen Punkten wirklich neu denken unter den obwaltenden Gegebenheiten, die wir nun einmal haben. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, wir haben viele Budgets in der Kulturstruktur, in den großen Instituten. Was kann man auch seitens eines Theaters, eines Konzerthauses, einer Bibliothek tun, um freie Kunst- und Kulturbereiche mit über eine Krisensituation hinweg zu lancieren und zu manövrieren? Also kann man in partnerschaftlichen Kooperationsmodellen Dinge realisieren, von denen die freie Szene einen Nutzen hat und die sich auch tragen aus den Budgets der Einrichtungen. Da sage ich, ja, das kann man. So, wir haben einen großen Ansatz in fast jedem etablierten öffentlichen Kulturinstitut für Marketing und Bewerbemaßnahmen. Die sind zum Teil gewaltig hoch. Die müssen nicht so hoch sein. Das ist eine Mode der letzten 20 Jahre ungefähr geworden, dass diese Budgetanteile immer größer geworden sind. Auch sehr viele fachkundige Leute dort arbeiten. Man kann sich aber auch überlegen, wir können uns überlegen, ob wir das in der Form auch gegeneinander konkurrierend alles finanzieren wollen mit öffentlichem Geld oder ob ein anderes Teil Geld vielleicht für wiederum eine freie Szene genutzt werden kann. Das kann man besprechen. Also ist es wirklich so wichtig, mit großem Werf und großem Engagement, also jedes einzelne Kulturereignis sehr teuer zu bewerben. Da kann man drüber nachdenken. Der dritte Punkt, wir reden sehr viel über die Transformation geradezu anachronistischer Gebäude, die eigentlich zur Nachhaltigkeit umgerüstet werden müssten. Also die Verbrauchsparameter von großen Museen, von Theatern, Orchestergebäuden und so weiter sind vorsintflutlich schlecht. Also wir haben jetzt durch die Corona-Erlebnisse ja einen Modernisierungszug gehabt, wo also ganz viel Beleuchtungsmaterial auf LED umgestellt worden ist. Wenn Sie da reinschauen, wie viel Hunderttausende dadurch eingespart worden sind in den Kulturbauten Dortmunds allein, dann sehen Sie, dass Sie durch eine Betriebswirtschaft vernünftig, auch technisch neue Betreibung von Einrichtungen sehr wohl sich Ressourcen erschließen können, die Sie der Kunst oder den Künsten zukommen lassen können. Also wofür ich plädiere, ist eigentlich so eine Art Kampagne der Einfallsreichen und zu sagen, also wie sehen Nachhaltigkeitstransformationen aus und wer ist Nutznießer einer solchen wirtschaftlichen Effektes? Wie sehen Werbekombinationen aus? Wer könnte nutznießend daraus etwas erhalten? Wie können Partnerschaften zwischen freier Szene, auch zwischen Diversity, Sie hatten neulich die Veranstaltung zur Diversität im weitesten Sinne. Es kann doch durchaus schön sein, dass eben junge Leute, die eine Behinderung haben, eine Beeinträchtigung haben, an einem Theater, in einem Tanzprogramm oder in einem Konzerthaus mitmachen. Warum denn nicht? Und eine solche Einrichtung kann durchaus da auch in solchen Sektoren was investieren. Also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, Sie haben ein Spektrum von Gestaltungsmöglichkeiten, die ich eigentlich gerne ausgeschöpft sehen würde, bevor wir also in ein Trübsal entrinnen. In der schlimmsten Phase der deutsch-deutschen Wiedervereinigung, als überhaupt nichts klar war, wie es wirtschaftlich werden würde, hat Sachsen damals das Kulturraumgesetz erfunden und hat damit die gesamte sehr groß ausgestattete Kulturlandschaft stabilisiert und nicht nur stabilisiert, sondern noch weiterentwickelt. Also es gibt genügend Beispiele dafür, dass also in Notsituationen auch oder in schwierigen Situationen auch gute Einfälle die Runde machen können. Und das traue ich uns in Nordrhein-Westfalen auch zu.
Ja, müssen wir neu denken, Herr Deutsch?
Ja, das glaube ich schon. Das waren gute Beispiele. Ich glaube, wir müssten, wenn wir jetzt absehbar auf Zeiten zugehen, wo wir gut überlegen müssen, wie wir mit dem Geld, das noch da ist, umgehen, auch wirklich überlegen, wie wir es verwenden. Und in Bereichen der Förderung würde ich sagen, wir müssten eigentlich in eine Systematik übergehen, wo wir uns fragen, wer von denen, die jetzt da draußen aktiv sind, sind eigentlich die Verletzlichsten? Das wäre ein starkes Kriterium, mal zu sagen, wir konzentrieren uns mal darauf, die durch die Krise zu tragen, die das im Zweifel aus eigenen Kräften so nicht können, aus guten Gründen. Ja, nicht, weil sie irgendwie falsche Sachen machen, sondern weil sich das wirtschaftlich einfach nicht trägt. Das ist die beste Begründung für eine öffentliche Förderung. Und so gar nicht das gehört habe, dass das Land Tarifsteigerungen mitgeht, kommt ja so ein Satz hinterher, sofern es im Zuständigkeitsbereich des Landes liegt. Das ist richtig, aber der Effekt trifft natürlich ganz viele die nicht in diesem Zuständigkeitsbereich liegen, sondern eigentlich einfach Förderempfänger sind. Also ich gebe mal so ein Beispiel. Sehr viele Festivals werden Schwierigkeiten bekommen. Teilweise haben sie die schon, weil sich in den Zuwendungen schon Zurückhaltung bemerkbar macht. Und da müssten wir eigentlich uns darauf konzentrieren und sagen, so, Kriterium, wer sind eigentlich die, die wir hier im Zweifel verlieren? Und was können wir tun, dass das nicht passiert? Anstatt dass sozusagen wir uns auf die Kernbereiche zurückführen und dann sind es die Institutionen, die werden durchgetragen und das Umfeld ist unter Druck und wird ein Stück alleingelassen. Also da könnte man das Parameter auch nochmal sehen und da könnte gerade auch eine Aufgabe fürs Land liegen, weil es ist nicht zu Institutionen belastet. Ja, es hat ein paar, aber es kann eigentlich auf gerade freie nochmal anders zugehen, als das vielleicht Kommunen können, die in der NRW-Struktur sehr, sehr stark institutionell gebunden sind.
Ist es so für Sie, Frau Brandes, dass die höchste Vulnerabilität, die höchste Verwundbarkeit, diejenigen, die am schwächsten finanziell, wirtschaftlich, materiell ausgestattet sind in der Kulturlandschaft, am dringendsten von der öffentlichen Hand da durchgetragen werden sollten? Oder ist das Kriterium doch die Qualität, die Bedeutung für die Stadtgesellschaft und, um mal ein großes Wort zu benutzen, für das Gemeinwohl?
Also die Prioritäten, mit denen wir aktuell arbeiten, sind tatsächlich diejenigen, das eine habe ich eben schon mal angesprochen, dass wir uns zunächst mal um diejenigen kümmern, die in unserer direkten Verantwortung sind und auch die, damit meine ich auch diejenigen, die wir institutionell fördern. Also damit meine ich nicht nur das Schauspielhaus und die Kunstsammlung und Schloss Meuland, die originär unsere eigenen Einrichtungen sozusagen sind, sondern auch diejenigen, die von uns institutionell gefördert werden. Auf die kommen ja jetzt eben mit den vor allen Dingen Tarifsteigerungen auch mehr Kosten zu. Und da fühle ich mich auch verpflichtet, die dabei zu unterstützen, dass sie jetzt eben nicht an der Qualität sparen müssen. Denn das wäre ja die logische Konsequenz, wenn wir unsere Anteile dann nicht übernehmen, sondern dass die gut da durchkommen. Der zweite Punkt sind die Mindesthonorare. Da haben wir eben schon drüber gesprochen. Zahlt aus meiner Sicht im Übrigen auf das ein, was Sie gerade gesagt haben, weil eben die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler, glaube ich, tatsächlich, wenn wir jetzt argumentieren mit verwundbar, auf jeden Fall die verwundbarste Gruppe sind. Das haben wir während Corona gesehen.
Sie müssen dass halt wir irgendwo beschäftigt
die sein. Die ganze, ja, eben nicht, weil sie ja freischaffend sind. Deswegen, also sie haben ein Engagement und ja. Wir wollen uns darum kümmern, dass sie für dieses Engagement auch vernünftig honoriert werden. Ich glaube, das Ziel haben wir ja auch gemeinsam. Und dann haben wir natürlich aber auch noch ein, man könnte sagen, politisches Ziel in diesem Zusammenhang, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, und das ist die kulturelle Bildung. Weil wir alle wissen, dass Kinder und Jugendliche die Bevölkerungsgruppe sind, die unter der Corona-Pandemie am stärksten gelitten hat, die am meisten verpasst hat. Das ist ein Unterschied, ob man so wie ich 45 ist und mal ein, zwei Jahre am Wochenende nicht auf eine Party kann oder eben nicht ins Theater gehen kann oder dieses und jenes nicht machen kann oder ob man 15 ist und das anderthalb, zwei Jahre zugemutet bekommt. Also alleine sozusagen der Anteil an Lebenszeit, den Corona in Anführungsstrichen gekostet hat und auch das Gefühl, viel verpasst zu haben und das Gefühl, dass vieles davon auch nicht aufgeholt werden kann. Und das hat natürlich dann auch wieder Konsequenzen auf die politische Akzeptanz und die Akzeptanz dieses Staates. Und ich glaube, da haben wir gemeinsam eine große Verpflichtung, uns darum zu kümmern. Und das wird für mich auch einer der großen Schwerpunkte in den nächsten Jahren sein. Und das fängt beim Kindertheater an und das hört bei unserem größten Förderprogramm, jedes kennt Instrument, Tanze, Singen, gemeinsam mit den Grundschulen nicht auf. Weil ich da wirklich sehe, also jenseits von allen Haushaltsdebatten und Finanzgesprächen, die wir die ganze Zeit führen, wir müssen auch mal eben einmal schauen, für wen machen wir das hier eigentlich. Und das sind aus meiner Sicht die Kinder und Jugendlichen, denen wir schuldig sind, dass sie auch in frühem Alter schon den Wert von Kultur kennenlernen, dass sie Spaß dran haben, dass sie selber auch mitwirken. Ich bin der festen Überzeugung, wer mit 15 noch nicht im Museum war, der geht da mit 35 auch nicht plötzlich hin. Und das ist eine Verantwortung, die wir haben und der wir auch gerecht werden müssen. Und deswegen wird das für mich in dieser Legislaturperiode ein großer Schwerpunkt sein.
Wenn Sie mir den Hinweis erlauben, das ist eine wunderbare Argumentation, weshalb jedenfalls dieser Bereich der Kulturförderung mit in die Klammer, die um Ihre Nachbarministerium, Kinderförderung und Schule gemacht wurden, mit reingehören. Ja, das ist eigentlich dieselbe Zielgruppe und die müsste man eigentlich in dieser Ausnahmeklausel mit erfassen. Ne?
Und Sie können mir glauben, das habe ich auch versucht. Das hat der Herr Grabowski vorhin schon völlig richtig festgestellt, dass ich mich natürlich sehr intensiv darum gekümmert habe, den Kulturhaushalt so wenig wie möglich zu belasten. Ich habe aber vorhin auch gesagt, wie wir das debattiert haben. Und ich nochmal, ich finde das Argument zu sagen, es tragen alle Teile der Landesregierung gleichermaßen etwas dazu bei und wir behandeln alle gleich und fair, damit kann ich schon viel, viel anfangen. Ich würde gerne noch eine Sache sagen zu dem, was Herr Stüdemann vorhin völlig zu Recht gesagt hat zum Thema Kulturbauten. Weil das ja, wir haben es ja hier noch nicht so intensiv besprochen bisher und Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, dass eben über die letzten Jahrzehnte sehr wenig investiert worden ist in diesem Bereich. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabenstellung, der wir uns auch alle gemeinsam zuwenden müssen. Also zum einen, wie wir die Häuser, die wir haben, vor allen Dingen, was die energetische Sanierung angeht, voranbringen, weil wir damit natürlich auch dauerhaft die Betriebskosten senken und damit dann wieder Geld haben, mit dem wir Kultur machen können, statt eine Strom- und Gasrechnung zu bezahlen. Aber es geht natürlich auch darum, wie wir die Kulturbauten, die wir haben, gut nutzen. Und das ist geht sehr in die Richtung dessen, was Sie gesagt haben, Herr Schünemann, dass wir uns auf kommunaler Ebene, aber natürlich auch auf Landesebene Gedanken darüber machen müssen, wie können verschiedene Gruppen die Häuser, die wir haben, so gut wie möglich nutzen. Ein Museum ist planmäßig 2/3 seiner Lebenszeit zumindest mal nicht von Menschen bevölkert, sondern eben in Anführungsstrichen nur von Kunst. Das ist ja kein guter Zustand. Und das finde ich, dazu ist gerade diese Zeit, in der wir wissen, die finanziellen Mittel sind knapper, als wir das alle gerne hätten. Das steht ja völlig außer Frage, sind wir natürlich gefordert, uns zu überlegen, wie wir mit dem, was wir haben, besser umgehen und das besser ausnutzen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die wir jetzt noch deutlich stärker führen müssen, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
Ich stelle Ihnen allen die gleiche Abschlussfrage mit der Bitte um eine ganz kurze Einschätzung. Herr Stüdemann, Herr Deutsch, Frau Brandes, wie groß sehen Sie die Chance, dass es bis zum Mai 2027 noch zu einer 50-prozentigen Steigerung des Kulturetats kommt im Land NRW?
80-prozentig.
Ja, da bin ich tatsächlich jetzt nach dieser Haushaltsaufstellung etwas skeptischer. Das ist enttäuschend, aber man muss auch mit dem leben, was die Rahmenbedingungen hergeben. Also wir müssen jetzt versuchen, das wirklich Beste rauszukriegen. Und auch wenn wir nicht die 150 Millionen kriegen, aber ein paar mehr sollten es sein. Also weg aus dem Rückwärtsgang, irgendwie den Vorwärtsgang wiederfinden. Das wäre schon ganz gut.
Natürlich ist unser Ziel, den Vorwärtsgang einzulegen und dafür zu sorgen, dass wir die Kultur finanziell so gut es geht ausstatten können. Und Herr Grabowski, Sie wissen, dass Sie von mir normalerweise eine sehr klare und präzise Antwort kriegen. In dem Fall muss ich um Verzeihung bitten, weil ich ganz ungern Aussagen treffe, für die ich die Grundlagen und die Fakten einfach nicht habe. Lassen Sie uns mal ein paar Monate abwarten, wie die Wirtschaftslage sich entwickelt, in was für einer Art von Rezession wir stecken. Auch wie die Steuereinnahmen prognostiziert werden. Und dann sehen wir etwas klarer, was sich auch die nächsten 1 bis 2 Jahre tun wird. Sie können sich aber darauf verlassen, dass ich mich zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, die ich wach und unterwegs bin, für die Kultur in Nordrhein-Westfalen einsetze.
Die Steuerschätzung kommt Anfang November, soweit ich weiß. Im Bund gibt es die berühmt-berüchtigte Bereinigungssitzung, die auch die Nacht der langen Messer genannt wird. Die ist für Mitte November angesetzt. Dann werden wir mehr über die Ausblicke wissen. Das war das heutige Forum auf WDR 3 mit dem Titel »Die fetten Jahre sind vorbei«, auch wenn der in Frage gestellt wurde. Gesprochen haben wir über die Senkung des Landeskulturetats im kommenden Jahr, ob das Versprechen einer 50-prozentigen Steigerung bis 2027 aus dem Koalitionsvertrag noch zu halten ist und was Krieg und Kriseninflation und Tarifkostensteigerungen für die gesetzlich vorgeschriebenen Mindesthonorare und die kulturelle Landschaft Nordrhein-Westfalens bedeuten. Diskutiert haben heute die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Ina Brandes, der Vorsitzende des Kulturrates NRW, Lorenz Deutsch, und der Dortmunder Kämmerer und Kulturdezernent Jörg Stüdemann. Mein Name ist Peter Grabowski, ich bin der kulturpolitische Reporter und danke wie stets für Aufmerksamkeit, Anregung und Widerspruch. Bleiben Sie dabei.